リオトークス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zur Radio Tux Sendung im Juni 2023. Und diese Sendung ist wieder ein bisschen voller gepackt. Wie in der letzten Sendung versprochen, gibt es heute den dritten Teil der FreeBSD-Reihe von Robert. Aber ich habe auch noch ein paar Interviews mitgebracht von der KubeCon, Cloud Native Con, auf der ich ja war, als es noch nicht so heiß war wie jetzt draußen. Ich weiß nicht, ob ihr auch gerade so zerfließt wie ich. Aber das Wetter da draußen ist ganz schön hart zurzeit. Auch hart ist ein bisschen mein Setup für heute. Mal wieder ein bisschen anders. Ich nehme diesmal mit Ardour auf. Das greift auf Jack zu und Jack läuft mit Pulse Audio und Pipewire tatsächlich drunter zusammen. Ich hoffe aber, die Aufnahme und das Schneiden klappt heute trotzdem. Aber ganz interessant, wie man das alles zusammenstecken kann. Mal wieder ein bisschen neues Audio-Setup bei mir. Gut, so, dann starten wir die Juni-Sendung. Und zwar mit einem Projekt, das habe ich hier Alex Jones gefragt, von dem ich bisher auch gar nichts wusste. Und das ganze Interview ist in Englisch und ich hoffe mal, wir wissen alle hinterher mehr darüber.
Yeah, I'm on the KubeCon today with Alex Jones, and he is Kubernetes Engineering Director at Canonical, and he is heavily involved in a CNCF project called OpenFeature. Hi, Alex.
Hi there. Thanks for having me.
So what is OpenFeature?
Yeah, that's the million-dollar question. So in a nutshell, OpenFeature is a standard for feature flagging, right? It's a specification, a set of SDKs and providers for providing feature flagging across the entire stack.
Why do we need that?
I think that it was born out of frustration that we have multiple different feature flag providers who have no set standard on how feature flags should be done. And this actually makes observability hard to see what features are enabled. So I think really the alignment here was, how do I actually observe something if it changes across all these different providers?
So as a developer, I need to be aware of feature flags. Do I need to put this on my projects or services I deploy?
So traditionally, feature flags would be something you'd have on a website so that you could have certain customers that would see a pop-up or a modal and others who wouldn't. Or you might just want to turn it on when you want to test a production feature. I think that that's changing now. And we're realizing that feature flags can actually be used anywhere to test functionality, but to go further, to experiment with it. So I think developers do need to realize that rather than doing these sort of if statements, they can actually use feature blocks and they can use decorators and you can use whatever the SDK provides as a convenience to say, well, when the product manager or my counterparts are ready to test this, they can do it without me even needing to be there.
Mm-hmm. And for the operator part, what do they need to know about feature flags?
So we have an operator called the Open Feature Operator. And that effectively runs in Kubernetes. So feature flagging is no longer exclusive to the website. A feature flag can run inside of Kubernetes, and application code inside a pod can check to see through the API if that feature is enabled. What that really means is that as an application developer, I can write some Golang with the Golang SDK and just assume that the feature flags are available. I could code against them locally. They're just a JSON file. And when I push that code into the cluster, there'll be a file there that's hosted as a config map, and the feature flag operator connects all the dots up. So it's just as if you were coding locally, but you get the benefit of it being in Kubernetes as a custom resource.
But it does not need to be a Go, right? There are also other programming languages available.
Absolutely. I just finished writing the Rust SDK. I'm writing the Rust contrib SDK, which actually links up a specific provider. But there's Python, there's JavaScript, there's PHP, and many, many more.
And if I have a feature flag system already in place, is there something I could connect this to OpenFeature, or do I need to transition to?
Well, many of the key players, whether that's LaunchDarkly, Flagger, Flagsmith, and many, many more, are all starting to have SDKs for open feature. So it effectively means that they're conformant to the spec. If you don't have one, then it's already pretty easy to get started because the SDK is quite simple. You know, it's initialize the client and then you do gets on the various flags, and you can do nested objects as well. So I think what we've tried to do is intentionally make it quite a simple thing to implement. But the backend, of course, has lots more going on, like evaluation context. For example, you could send an email address, and the email address might be conditional on what feature flag would come back. So, you know, we're trying to really aggregate a lot of the special features that the different providers have into one unified spec.
So open feature is especially the standard, what you designed to do?
Yes, it's effectively a standard. So we have a spec template, and all the providers that we create. So a provider, what I mean is something like a LaunchDarkly. They are creating an API endpoint that's conformant to the open feature spec, and equally the SDK that then consumes that is also assuming that that's what the provider spec is like. So that's the really keystone piece. And we've seen that writing specs has been, you know, extremely popular in things like service mesh, so that different providers can build towards the same spec, and that's what really gets community success.
So at the moment, it's a sandbox project in the CNCF. How this will evolve over the next weeks, month, or years?
So we are going through the process of starting to think about incubation ahead of us. Incubation requires that you have to have several real-world production examples so that the TOC, the Technical Oversight Committee at the CNCF, can see that the project is actually being validated externally. And also, we look to have a healthy contributor base. One of the key things is to make sure that we're actually having contributions from people outside of those companies. So we need to see that there are end users who are interested in it, because just like the keynotes here at KubeCon were saying, sustainability and succession planning is key for any project. And if you don't have a healthy community, then it can't go through to graduation.
And you need a community, and you need also a governance board or buddy.
That's right. So I'm on the governance board now. So I originally started FlagD and Open Feature Operator, and quickly within 6 months we had lots of contributors. So I stepped back from those projects and I focused my time more on the governance and making sure that we're holding ourselves accountable to keeping it as a healthy, inclusive project. But yes, that governance component is really critical, because each little project is like its own little city, and you have to make sure that everything's working well.
What's on the roadmap for Open Feature?
So I think that the key thing we want to do this year is to increase the amount of SDKs, increase the amount of contributors, and to see some production use cases come through. Because I think that's key to actually get the feedback of what are the things that we didn't implement that we really need, or what are those missing things that would really step it up in another gear.
How do I engage with you? Are there, I don't know, mailing lists, Slack, or email address, you personally, I don't know?
Yeah, so openfeature.dev is our home, and our GitHub repository of openfeature.org is on there. We also have a Slack under CNCF now. So we really invite people to contribute. We have office hours, which are listed in the CNCF calendar, and those are great ways to just get started. Everything from, hey, I'm a student and I'm interested in this, to I'm an enterprise with 10,000 people and we want to adopt it. So that's really where I would invite people to come and chat to us, or to come and see my talk here at KubeCon.
Yeah, what's your talk about?
So my talk is about building an experimentation platform. So feature flags are just an enabler for something, right? There's something that I think they're interesting about is doing experiments, such as, you know, being able to decide where you place traffic in a cluster and flip it back and forward using the feature gates to see if there's an impact on your infrastructure systems. So I'm going to try and introduce Open Feature and to show some of the advanced use cases, especially in Kubernetes.
Okay. And is this recorded? Everyone can see it afterwards.
Yes, this will all be available on YouTube after the Amsterdam 2023 KubeCon.
Thanks a lot, Alex, that you explained to us how Open Feature works. And yeah, there's a journey ahead, and I wish you best of luck.
Thank you so much. It's been a pleasure.
Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
I said, sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. Sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. I walk down the street, concrete jungle is so deep. There's so much pressure pulling me down that I can hardly move my feet. But people said words in trouble, all I say is indeed. And I'm not sure about a thing that I will kill myself, cause I bleed. But when I hear this sweet music, have no fear, I'm gonna choose it. Instead I bite in the dust, cause I just don't wanna lose it. Cause when you die you get deaf, cause that's the problem that I have. Committing suicide, so I do it right, and I got no choice but to choose the life. Cause sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. When if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. Talking about women, yesterday I met this beautiful girl. She came over to me smiling and shaking her golden curls. She said, boy, I've been looking for a guy like you all over the world. I want you come to my flat, I got a surprise you could get. So first I thought, wanna take the chance, but then I just remember my plans to meet a couple friends and go to a reggae dance. So I said, sorry girl, I'd like to hang out, but I think I need to go. You're beautiful, there is no doubt, but I need to see the show. Cause sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. So, so, makes our day so bright. I said music, music is so precious. I said music, music is so priceless. Cause music, music is the one thing I love. Cause music, music is what life is. So I said music, music is so precious. I said music, music is so priceless. Oh, music, music is the one thing I love. Cause music, music is what life is.
Hallo, herzlich willkommen zu Radio Tux und dem dritten und letzten Teil unserer FreeBSD-Serie. Und heute haben wir das Thema, nachdem wir am Anfang die Geschichte, im zweiten Teil ein bisschen die Installation und Hardware-Konfiguration und sowas angeschaut haben, möchten wir uns heute, oder möchte ich euch heute, ein bisschen über die typischen Einsatzgebiete von FreeBSD etwas erzählen oder ganz kurz, ja, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich FreeBSD installiert habe? Wir haben ja jetzt unsere Maschine zusammen konfiguriert und das Grundsystem installiert. Jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Man kann die Einsatzzwecke von FreeBSD, ich glaube, ich habe es schon mal in der letzten Sendung erzählt, unterscheiden grob in Netzwerkbereich und Desktop-Bereich, wo in beiden Bereichen FreeBSD eigentlich gar nicht so schlecht platziert ist. Das typische Einsatzgebiet von FreeBSD ist natürlich der Netzwerkbereich und Serverbereich. Hier kann es wirklich auftrumpfen mit einer schmalen Architektur, das heißt schlankes System, viele Treiber und performantes System. Schauen wir uns mal den Serverbereich an. Also FreeBSD kann, ganz einfaches Beispiel, wunderbar als Webserver fungieren, bei dem es in der großen Port-Sammlung oder als Packages die Klassiker von Webservern gibt. Klar, es gibt den Apache in verschiedenen Versionen, den Nginx, der kleine universelle Webserver, sowie auch den Lighty, der zuverlässig auch mit hoher Last arbeiten kann. Und dazu, es nützt uns ja leider nicht nur der Webserver alleine, sondern wir brauchen ja natürlich auch sowas wie JavaScript-Bibliotheken oder PHP, Perl, je nachdem, was man möchte, eine Skriptsprache, die, ich rede jetzt mal von PHP, weil PHP ist etwas, was ich häufig einsetze und was ich glaube auch sehr häufig zum Einsatz kommt. In der Version, ja, aktuell sind es 3 Versionen, die produktiv als Pakete zur Verfügung stehen, 8.0, 8.1 und 8.2. Und auch die anderen Pakete, die darauf aufbauen, sind alle dann auch meistens mit. Als 3 Pakete stehen die zur Verfügung für 8.0, 8.1 und 8.2. Die Konfiguration unterscheidet sich nicht von einer Apache oder Nginx-Konfiguration auf einem Linux. Das Einzige, was sich ändert, sind die Pfade. Gut, die sind ein bisschen anders im FreeBSD, aber das lernt man dann doch sehr schnell. Wo muss ich hingehen? Wo muss ich was machen? Da kommt man schnell rein. Ja, ein anderer Einsatzort für Server im Netzwerk sind NAS-Systeme. Also Network Attached Storage, Server, die eben Festplattenplatz zur Verfügung stellen. Da bietet FreeBSD zum einen mit dem ZFS-Filesystem eine wunderbare Möglichkeit, ein flexibles Dateisystem mit den unterschiedlichsten Wünschen zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel Software Rate und das Filesystem, das sich um die Validität der Daten kümmert, mit Mirroring, RAID Z1, Z2, also RAID 5, RAID 6, wie man es kennt. Und zum anderen natürlich Server mitliefert, wie zum Beispiel Samba Server in Version 4, ein NFS Server für Linux und Unix Bereich, der mittlerweile auch durch Unterstützung von externen Firmen sehr performant ist und auch zuverlässig läuft. Da kann man sich wirklich schöne Systeme aufbauen, entweder selber, auch wieder ähnlich wie bei Linux, sind die Software, ist ja dasselbe Softwarepaket, es ist nur optimiert für die Nutzung unter FreeBSD oder angepasst im Port Repository oder im Package-System. Wir erinnern uns, das Port-System, da werden die Pakete kompiliert. Da kann man die auch noch anpassen mit Optionen, die man gerne haben möchte. Und die Packages sind bereits vorkompilierte Pakete, die man nur noch herunterlädt und der richtet sie ein und man kann sie sofort nutzen. Ein weiterer Einsatzort, und der ist sehr wichtig heutzutage, sind Datenbanken. Datenbanken in jeder Art und Weise. Und auch hier gibt es ein MySQL in der Version 8, ein PostgreSQL Datenbankserver, NoSQL Datenbankserver gibt es nicht da. Und da spielt FreeBSD zum Beispiel einen großen Trumpf aus, denn die parallele Verarbeitung, also das Multiprocessing, die Nutzung mehrerer Cores oder Threads, je nachdem, wie man es eingerichtet hat, ist hier sehr gut. Und dadurch können natürlich belastbare Systeme gut aufgebaut werden, damit die hohe Abfragen erlauben. Also symmetrische Verarbeitung, symmetrisches Multiprocessing, wie es genau heißt, ist unter FreeBSD sehr gut, viel besser als im Moment bei OpenBSD. Aber das ist ja auch OpenBSD eine ganz andere Richtung. Haben auch sehr viele Ports, da gibt es auch grafische Oberflächen für OpenBSD, was eigentlich hauptsächlich auf Sicherheit ausgelegt ist. Aber möglich ist es. Und natürlich sowas wie ein LDAP, OpenLDAP in der Version 2.6 ist aktuell. Läuft sehr gut. Ich bin gerade dabei, OpenLDAP einzusetzen und lerne da sehr viel und muss wirklich sagen, ja, Also das läuft sehr gut. Man muss nur die richtigen Anleitungen finden. Dann geht es sehr gut. Das letzte Mal hatte ich ja gesagt, die erste Anlaufstelle sollten immer die Docs von FreeBSD sein. Ich muss mich ein bisschen korrigieren, das gebe ich zu. Die manche Anleitung unter freebsd.org, also die, aus der Dokumentation, ja, die sind gut eingelesen sozusagen, sind etwas älter. Manche sind nicht komplett. Da gebe ich zu, dass da kann es sein, dass Informationen nicht sofort funktionieren oder Anleitungen nicht sofort funktionieren, wenn man sie umsetzt. Aber, und das ist bei FreeBSD der Fall, es gibt eine sehr große Community, gerade in Deutschland gibt es die bsdforen.de oder auch die internationale Community ist da bereit zu helfen. Also man findet genügend Anlaufstellen im Netz, wenn man mal mit FreeBSD nicht weiterkommt. So ging es mir auch jetzt eben mit LDAP. Und da bin ich dann doch zu den Projekten gekommen, konnte ich umsetzen, wie ich es brauche. Ja, ein großes Thema im Netzwerkbereich, wo FreeBSD auch Trümpfe ausspielt, ist die Firewall, die wirklich sehr zuverlässig arbeitet. Warum? Zum einen, wir haben bei FreeBSD die Netzwerkkartentreiber von namhaften Herstellern, Intel sage ich zum Beispiel, die wirklich aktuell halten, die Treiber. Neueste Karten werden implementiert dort mit der entsprechenden Performance. Dann, es gibt drei Paketfilter, drei Filter, Firewalls, Softwares für FreeBSD, die BSD, FreeBSD IPFW, glaube ich, heißt sie. Die zweite nennt sich IP-Filter oder IPF und wurde schon zu einigen Plattformen portiert, wie NetBSD, OpenBSD, Solaris. Und die dritte, das ist die, die ich eigentlich hauptsächlich verwende, das ist der Paketfilter von OpenBSD, der sehr schnell einzurichten ist und der wirklich zuverlässig läuft und kann wirklich auch Szenarien umsetzen mit Schutz des LANs vor externer Seite, aber auch Schutz des Webservers von außen mit Geofencing, IP-ACL-Listen. Und da läuft der sehr stabil, nicht nur auf schmalbrüstiger Hardware, sondern auch auf richtig guter Server-Hardware und auch andersrum auf so Alex APU-Boards mit 4 CPUs, 4 GB, kann man da zum Beispiel für zu Hause eine sehr stabile und gut laufende Firewall einrichten, die ordentlich Schutz bietet, zum Beispiel für den Webserver, den man intern hat oder an der DMZ, an der Alex-Board zur Verfügung stellen möchte und hier schon sehr viel Schutz bietet. Da gibt es dann sowas wie IDS und IPS-Systeme, die mitlaufen, Suricata zum Beispiel, kann man hier nennen, die hier auch nochmal Schutz bieten und die natürlich auch zu konfigurieren sind, wie unter Linux auch, nur halt mit Pfad- und Systemanpassungen, die man aber, wie ich schon gesagt habe, schnell lernen kann. IPv4 und IPv6 kann man machen unter BSD. Ein Teil davon, IPv6, wurde ja Anfang des neuen Jahrtausends mit auf BSD entwickelt, FreeBSD, und wird dort unterstützt. Sowas wie VLANs sind kein Problem. Technologien wie Ausfallsicherheit, das heißt ein HA-System aufzubauen, ist mit der CARP-Technologie möglich. Das heißt, man hat zwei Maschinen, die als Firewall dienen, einen Master und einen Standby, und fällt der Master aus, oder bei CARP heißt es Master Backup, und fällt der Master aus, übernimmt in Windeseile der Backup und schützt weiterhin das LAN vor außen vorm Internet. Und so kann man dann eben da Schutz bekommen. Technologien wie IPsec, OpenVPN zur sicheren Verbindung externer Standorte sind möglich und ganz neu in der Version 13.2, die ja vor kurzem rausgekommen ist, ist WireGuard jetzt auch wieder im Kernel mit dabei. WireGuard, diese schlanke VPN-Technologie, die zuerst rausgeflogen ist wegen zu vieler Sicherheitslücken und ist aber jetzt implementiert und im produktiven Bereich einsetzbar. Ja, und weitere Spielereien, die man machen kann, im Netzwerk natürlich wichtig, DHCP-Server, dünn-DNS-Server, die die IP-Adresse aktualisieren oder im Internet sozusagen die neue IP-Adresse bekannt machen, damit man von außen erreichbar ist, ist wichtig im Firewalling-Bereich, wenn man selber anbieten möchte, Dienste oder eben Zugriff haben möchte auf seine Sachen zu Hause. Da ist dünn-DNS ja wichtig. Aber auch sowas wie DNS-Server. Ein Unbound ist da konfigurierbar, der die DNS-Anfragen bearbeitet über DNSSEC, selbstverständlich das bedienen kann oder aber auch eben Blocklisten erstellt, mit denen man Zugriffe von intern auf Webserver unterbinden kann und somit sowas wie ein Pi-Hole als BSD-Hole umsetzen kann. Das geht ohne Probleme, kann man sehr schnell machen. In Distributionen wie pfSense oder OpenSense ist das alles schon in einer hübschen GUI verpackt. Da hat man schon einen sehr starken Schutz seiner LAN-IT, hat man da wunderbar bei der Hand. Ja, das sind so die Klassiker. Aber ich denke, wo es interessant wird, ist FreeBSD im Einsatz als eine Workstation oder ein Arbeitsrechner. Hier muss man wirklich sagen, und das ist interessant, ist BSD eigentlich weniger bekannt dafür, dass es das kann, aber es kann es. Und da ist es egal, ob man einen günstigeren PC verwendet oder ein Mittelklasse-PC, Laptops, da komme ich noch dazu. Ja, oder wir können es eigentlich gleich bereden. Selbstverständlich, habe ich ja schon gesagt, Nvidia ist da, unterstützt FreeBSD mit aktuellen Treiber für ihre Grafikkarten. AMD habe ich jetzt keine Erfahrung, da kann ich nichts sagen. Intel wird auch unterstützt. Und beim Laptop ist es meistens so, dass nicht immer die beste Hardware verwendet wird. Grundsätzlich kann man sagen, ist FreeBSD auch installierbar auf einem Laptop und funktioniert eigentlich recht gut. Was ein Manko ist, was nicht immer hundertprozentig funktioniert, und das ist wirklich ein Steckenpferd oder die Achillesferse, muss man es eigentlich sagen, von FreeBSD, ist die WLAN-Unterstützung. Es gibt eine WLAN-Unterstützung unter FreeBSD. Da fällt mir zum Beispiel dann die Software WPA Suppliant ein, die eben dann die Steuerung der WLAN-Karte macht. Aber die Treiberunterstützung ist da sehr eingeschränkt. Da ist es wirklich so, dass nur bestimmte Karten gut funktionieren. Atheros-Treiber zum Beispiel, also alle WLAN-Module, die auf Atheros-Basis laufen, dem Chipsatz, die werden eigentlich recht gut unterstützt. Aber was Performance angeht, also schnelles Wi-Fi, da müssen sie wirklich noch etwas zulegen. Da sind sie nicht so gut. Und da ist es besonders empfehlenswert, wenn man namhafte Hersteller nimmt, die namhafte Module nehmen, WLAN-Module, damit man auch eine Freude hat mit dem Laptop. Wenn der Laptop einen Netzwerkport hat, der wird in der Regel unterstützt. Also wenn man den Laptop dann anschließt an Kabel-LAN, also Kupfer, dann ist das kein Problem. Genau, das ist also der Bereich, da ist, muss man wirklich ganz genau prüfen, ob alles funktioniert. Wenn es geht, dann hat man wirklich ein sehr schönes System. Dann sollte man es auch nicht mehr hergeben. Dann läuft es auch 4, 5, 6 Jahre locker. Ja, beim Desktop-Rechner, beim Stand-PC, da ist es so, dass die grundsätzlich eigentlich unterstützt werden. Auch Netzwerkkartentreiber, das sind ja meistens zum Beispiel Realtek oder da sind auch Intel-Sachen drin. Die laufen wirklich sehr gut. Und wenn man so einen Rechner hat, auch so einen alten Rechner, mir fällt zum Beispiel ein, diese Fujitsu C720, diese schönen kleinen Dinger, wunderbarer Aufbau, Formfaktor sehr klein, Intel-Netzwerkkartenmodul, Intel-Grafikkarte, ein wunderbarer, kriegt man gebraucht, günstig, mit i5 oder i7 CPU, 16 GB Arbeitsspeicher rein und eine SSD, dann hat man einen sehr schönen Rechner, der für klassische Privataufgaben, wie zum Beispiel jetzt mal Office-Bereich, den Libre mit LibreOffice, der aktuellsten Version, in der Community-Version, Firefox in der aktuellen Version und Thunderbird, hier einen Office-PC bietet, da bleiben kaum Wünsche offen. Hat man dann zum Beispiel einen Drucker von HP, da gibt es das HP Linux-Projekt, wo der Treiber von HP im Linux-Bereich zur Verfügung gestellt wird. Die gibt es auch für FreeBSD. Hat man da also einen guten Rechner, mit dem man Office-Aufgaben sehr gut bearbeiten kann. Word hat zum Briefe schreiben, Excel, PowerPoint, wenn man es braucht. Und im Web mit Firefox und Thunderbird ganz gut aufgestellt ist und sehr gut seine Arbeit erledigen kann. Standardaufgaben. Habe ich jetzt gesagt, der Bereich Office, wunderbar. Was mir noch fehlt, ist eigentlich erst einmal noch da drüber, der Bereich grafische Oberfläche. Was gibt es denn für grafische Oberflächen? Hier spielt bei FreeBSD im Moment noch sehr stark der X-Server eine Rolle. Der ist halt wirklich etabliert, der funktioniert sehr gut und auf dem aufbauen kann man eben dann ein XFC oder ein GNOME Version 3 wunderbar verwenden. Oder ich verwende es am liebsten die Plasma 5, also vom KDE, die grafische Oberfläche. Mir gefällt die halt sehr gut und mit den Ressourcen, die es heute gibt, läuft so eine KDE eigentlich ziemlich performant und macht sehr viel Freude. Dann weiterer Bereich, der im Heimbereich für manche Leute wichtig ist, ist sowas wie Entwicklung, das heißt Programmieren. Hier gibt es diverse Sprachen, die man nutzen kann. Ich sage jetzt mal Java, also C natürlich, Java, C++, Python, Perl, wie sie alle heißen, gibt es dort, kann man Pakete installieren, aktuelle Version. Und damit man damit auch was entwickeln kann, braucht man natürlich sowas wie ein Editor. Unter Linux gibt es ja die Qt-Library in 5 und Version 6 mittlerweile, die man installieren kann und den KDevelop auch dann hier verwenden kann, um Applikationen zu schreiben, aber auch sowas wie Visual Studio, das OSS, ist in einer aktuellen Version verfügbar. Das heißt, man kann sowas wie Git über Git moderne Sprachen verwenden, Sachen schreiben, über Git in die Repositories hochladen und da wirklich agil Sachen entwickeln, sei es über Java, Ajax, Methoden aufbauen, zu schreiben. Python gibt es in aktuellen Versionen, 3.9 glaube ich ist es aktuell, und es gibt eine Unmenge an Python-Modulen, mit denen man wirklich, also ich konnte bis jetzt mit Python eigentlich alles umsetzen, was ich umsetzen wollte, weil man immer ein passendes Modul gefunden hat, mit dem man dann eben weitermachen konnte. Auch eine bekannte IDE ist zum Beispiel Eclipse für Java, aber auch eben da eben als IDE für PHP oder Python kann man Eclipse verwenden, auch aktuelle Version. Hier eine gute Idee, ich habe sie lange genutzt, mittlerweile bin ich eher auf das Visual Studio umgestiegen, das gefällt mir ein bisschen besser, aber geht wunderbar. Was ich zum Beispiel sehr gerne mag, auch bei Eclipse habe ich es geliebt, diesen Debugger bei PHP oder eben bei Python, um eben Skripte wirklich schön zu debuggen und auch zu entwickeln, weil man dann sofort alles, was man braucht, eben gesehen hat und wunderbar schöne Skripte machen konnte. Ja, wenn wir schon dabei sind, Virtualisierung ist ein Thema natürlich, auch bei FreeBSD. Hier gibt es zum einen sowas wie VirtualBox von, ich glaube, Oracle ist es, glaube ich, noch schon. Immer noch. Ich benutze es wenig. Also VirtualBox ist verfügbar, mit dem man, wer es nicht kennt, also VirtualBox ist ein sehr kleiner Tier 3, glaube ich, Hypervisor, mit dem man sich VMs aufbauen kann, zum Beispiel eine Windows-VM, wenn man es braucht, und hier Programme nutzen kann, die man sonst auf FreeBSD nicht hat. Es gibt immer wieder Programme, die man unter Linux oder FreeBSD nicht findet. Dann kann man VirtualBox wunderbar hernehmen. Dadurch, dass VirtualBox auch auf Windows, Mac und Linux vorhanden ist, ist da der Verbreitungsgrad natürlich etwas höher und da kommt man dann auch sehr schnell bei FreeBSD rein. Dann noch eine Stufe weiter, Wine. Also die Schnittstelle zwischen Windows-Programm und einem Unix oder einem Linux. Wine ist verfügbar, auch Play on BSD, der Port, der Fork von Wine, der sich spezialisiert hat, eigentlich auf Spiele sehr spezialisiert hat und dort es leichter machen soll, Abhängigkeiten aufzulösen und so Programme direkt unter dem Betriebssystem zu nutzen, ist verfügbar. So kann man dann Spiele, man könnte theoretisch ein Office-Paket, Microsoft Office, wenn man es noch als Installationssystem hat, kann man also da wunderbar installieren oder wenn man spezielle Software hat, kann man installieren. Was ich nur gemerkt habe, ist, man muss genau wissen, was für Abhängigkeiten benötigt man, zum Beispiel .NET oder spezielle DLL-Libraries. Die muss man schon genau überprüfen, einrichten, dann läuft es schon. Läuft recht gut. Damit kann man das also wirklich schön umsetzen. Ich bin davon weggegangen. Meistens, ich habe halt ein Windows da. Nicht nur um Programme, die ich unter FreeBSD nicht nutzen kann oder habe, zu verwenden, sondern auch um natürlich immer noch unter Windows zu arbeiten, weil wenn man natürlich Freunden und Familie helfen möchte mit ihrem System und die haben Windows, da muss man daher irgendwie drin bleiben und da ist dann so eine VM einfach leicht eingerichtet. Ja, dann die Jails. Die Jails unter FreeBSD sind schon länger mit dabei und die sind sehr interessant, denn die Jails unter FreeBSD sind so eine Art Change-Root-Umgebung, in der man dann sozusagen gekapselt vom Host-System Dienste, Programme einrichten kann und nutzen kann. Das heißt, in der Regel ist es so, dass ein Jail immer das Betriebssystem hat, das der Host hat. Also, wenn man FreeBSD 13.2 hat, ist das Jail auch FreeBSD 13.2 in der Regel. Und man richtet dieses Jail ein, das heißt, man kann ihm sagen, wie viel CPUs soll es haben, wie viel Cores, wie viel Speicher, mit was für einer Netzwerkkarte arbeitet man da und kriegt es eine DHCP, vom DHCP eine IP-Adresse oder eine feste IP-Adresse. dann wird das Jail hochgefahren und im Netzwerk ist es eine ganz normale Maschine. Unter FreeBSD ist es ein Container, wenn man so sagen möchte, also ein eigenes System für sich, auf das man sich verbinden kann. Ein sehr schönes Tool dafür, Kommandozeilentool, ist IOCage, das auch unter TrueNAS übrigens verwendet wird, um Jails zu verwalten oder sich damit zu verbinden. Und man kann dann auf dieses Jail gehen und kann zum Beispiel dort einen Datenbankserver einrichten, unabhängig vom Hostsystem oder Webserver. Kann man machen mit entsprechenden Anbindungen an, und Netzwerkbridges an das Netzwerkinterface, kann man da das hochziehen und zum Beispiel einen Webserver aufbauen. Das Schöne ist, dass das nicht das Hostsystem betrifft. Das heißt, macht man dort irgendwas, konfiguriert man, kann da schmeißt da Software drauf, wie man möchte, dann ist das gekapselt in dieser Umgebung, in dem Jail. Andersrum, wenn man zum Beispiel einen Webserver als Jail laufen lässt und jemand würde jetzt da einbrechen in das System, egal wie, da wollen wir jetzt nicht diskutieren. Er kommt irgendwie auf den Webserver durch eine Schwachstelle und hat Möglichkeiten, dort Kommandozeilen, Befehle auszuführen. Dann ist er aber nicht auf dem Host-System, sondern im Jail. Da kann er dann machen, was er will. Wenn er root ist, kann er da alles machen. Aber es ist mir zum Beispiel nicht bekannt, dass jemand aus dem Jail ausbrechen konnte und aufs Host-System gehen konnte und dort irgendwas machen kann. Also eine sehr schlanke, elegante Lösung, denn die Jails sind, was den Speicherbedarf angeht, sehr, sehr schlank. Man kann da eben dynamisch Sachen aufbauen. Zum Beispiel nutze ich die Jails auch gerne, um Tests zu machen. Wie jetzt zum Beispiel bei LDAP, die Tests zu machen. Wie muss ich LDAP einrichten, dass es funktioniert, bevor ich es auf meinem Hauptrechner mache und da vielleicht was kaputt mache. Baue ich mir einen Jail auf, gehe da rein, hole mir das entsprechende LDAP-Paket, konfiguriere, schaue, wie das funktioniert. Und wenn ich es nicht mehr brauche, wird das Jail kaputt gemacht und ich habe den Platz wieder da. Für die Nutzung vom Jail über IOCage zum Beispiel kann man das ZFS mitnutzen. Das heißt, im ZFS gibt es keine Partition. Diese Bereiche nennen sich Dataset. Und dieses Dataset wird dort gesteuert, sprich, erstellt man ein neues Jail, wird ein Dataset dafür eingerichtet und es verbraucht nur den Platz, was wirklich auch benötigt wird. Das kann man anpassen in allen Richtungen, aber so vom Arbeiten her ist das eine schöne Sache, sehr flexibel und schnell. Ja, und der letzte Virtualisierer, den ich hier nennen möchte, ist Beehive, der in den letzten Jahren entwickelt wurde und groß geworden ist. Muss man ehrlich sagen, da hat sich viel getan, denn es ist ein nativer Virtualisierer, kleiner, schlanker Virtualisierer unter FreeBSD, mit dem man da hergehen kann und zum Beispiel ein Windows zum Laufen bringen kann, ein Linux zum Laufen bringen kann. Ich habe noch kein Mac-System in der Hand gehabt, mit dem ich installieren kann, soll gehen, mit gewissen Kniffen. Und über Virt.io-Schnittstelle sind diese Systeme, also auf modernen Rechnern, das Linux läuft, ich würde sagen, von der Geschwindigkeit fast nativ. Von der Geschwindigkeit. Was mir sehr gut gefällt dabei ist, da kann man auch CPUs zuweisen. Also jetzt seit 13.2 bis zu 16 CPUs kann man einer VM zuweisen, Arbeitsspeicher zuweisen, über eine Image-Datei kann man die Platte simulieren, über Virt.io kann man Netzwerkkarte und auch die Anbindung der Platte steuern, man kann auch NVMe simulieren. Was noch dazu kommt, was mir sehr gut gefällt, ist das PCI Pass-Through, sprich, wir können PCI-Devices in die VM weiterleiten. sogar, ich habe es noch nicht getestet, angeblich sogar die Grafikkarte. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen, warum, wieso, weshalb. Da muss ich noch eruieren. Vielleicht kann ja jemand einmal eine Nachricht schreiben, was man damit machen kann. Würde mich interessieren. Aber wofür ich es nutze, was sehr interessant ist, ich habe mir eine PCI-USB-Karte besorgt, USB 3, und mache über das PCI-Pass-Through, leite ich diese Hardware in die VM weiter, um zum Beispiel Audio-Interfaces in der VM zu nutzen. Sprich, wenn man möchte und man zum Beispiel eine Audio-Software nutzt mal, die gerade auf FreeBSD nicht läuft, kann man das unter Linux installieren, da läuft es. Und man kann dann das Audio-Interface da reinschleifen und nutzen. Das heißt, das ist separiert, ist auch nicht der USB-Controller, ist nicht mehr unter FreeBSD nutzbar, weil der schon beim Booten reserviert wird für die VM. Und bei der VM sagt man, den PCI-Device mit der Adresse wird an der VM angehängt und der wird auch erst aktiviert, die Devices, die da drin hängen, wenn die VM startet. Das sieht man dann auch eben an der Aktivität vom Audio-Device. Sehr interessant für mich, wieder ein Punkt dazu, Flexibilität reinzubringen, um auch das zu machen, was ich möchte. Wenn es zum Beispiel Software nicht unterstützt werden oder fehlerhaft sind, kann ich sagen, okay, in der VM unter Linux gehe ich her, schaue, ist die Software verfügbar, Audio-Software, und dann nutze ich es dort, um Projekte zu machen, so lange, bis die fehlerhafte Software unter FreeBSD wieder geht. Da ist man natürlich im Kontakt mit den Entwicklern. Und dann kann man ja auch die Weiterleitung aufheben oder einfach das Audio-Interface umstecken an den anderen Controller, wo es dann unter FreeBSD nutzbar ist. Eine sehr, sehr schöne Sache. Beehive, sehr schlank, ziemlich performant. Im Moment leider nur über die Konsole bedienbar. Es gibt auch Distributionen. Ich glaube, das ist CBSD, das so eine Art Proxmox für FreeBSD sein soll. Gibt es eine grafische Oberfläche über einen Webbrowser, mit der man dann über Beehive, so wie bei Proxmox, VMs verwalten kann, kann man dort VMs unter Beehive verwalten. Spannende Sache. Will ich noch weiter verfolgen, wie man es nutzen kann. Eine sehr schöne Sache. Ja, dann natürlich, man möchte nicht nur arbeiten, man möchte auch ein bisschen spielen. Da muss ich sagen, es gibt nicht so viele Spiele, also so Superspiele, so wie man halt jetzt von der Steam oder sonst was kennt. Da ist FreeBSD natürlich nicht bekannt. Aber selbst es gibt schöne Spiele unter FreeBSD. Ein relativ unbekanntes, wahrscheinlich nur die Spezialisten kennen das, was aber unter Windows und Linux und auch unter FreeBSD existiert, nennt sich Zero AD. Das geht so ein bisschen zu Ages of Empires von der Spieleart her. Ein sehr schönes Spiel, das sich wirklich gemausert hat, sehr professionellen Look hat und sehr viel Freude macht, weil man da auch eben Multiplayer-Funktionalitäten hat. Habe ich noch nicht gemacht, ich traue mich nicht. Aber kann man machen. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Es gibt so einen Flugsimulator, Flight Gear. Das ist so ein größerer Flugsimulator, der ziemlich viele Daten hat, wo man rund um die Welt fliegen kann. Natürlich kann man ihn nicht mit dem Microsoft Flight Simulator vergleichen, was die Grafik angeht. Aber da hat man schon Freude. Da muss ich sagen, da kann man wirklich was machen. Ja, und dann natürlich mein Lieblingsbereich, Multimedia. Da ist FreeBSD wirklich ganz, ganz stark. Möchte man nicht glauben, es gibt Software wie GIMP mit verschiedenen Plugins, wo man Bilder wunderbar bearbeiten kann. Mit Multiprozessor ziemlich zackig auch. Bilderverwaltung wie Digicam in der aktuellen Version, glaube ich, 7.6. mit dem man Bilder verwalten kann. Hier nicht nur JPEG und PNG, sondern auch RAW-Bilder von der Kamera runter. Also RW2 von Panasonic oder ARW. Ich glaube, ARW heißen die von Sony. Hive-Format ist jetzt ganz neu dazugekommen, also von Apple. Ich glaube, Apple ist das, die nativ unterstützt werden und dass die ganze Verwaltung dann in der MySQL-Datenbank abgehandelt wird. Also wirklich, da kann man viele Bilder verwalten. Es gibt eine Gesichtserkennung, mit der man dann auch die Personen auf dem Bild verwalten kann, die automatisch dann durchgeht und Vorschläge macht und man kann die anpassen. Sehr schöne Sache, Metadatenverwaltung, ganz, ganz toll. Dann ein Bereich Vektorgrafik, Inkscape gibt es dort, um Vektorgrafiken zu machen, wenn man gerne Plakate gestalten möchte oder Vektorart, kann man da wirklich sehr viel machen. Und auch hier immer wieder zu bedenken, durch die Multiprozessor-Unterstützung haben wir hier viel Power auch dabei. Also da kann man wirklich auch anspruchsvolle Sachen gestalten. Natürlich ist es keine Adobe-Geschichte, man muss sich da einlernen, aber es heißt nicht, weil es nicht Adobe ist, dass man nicht kreativ sein kann. Ganz im Gegenteil. Dann DTP, also Desktop Publishing, Buch erstellen, E-Books oder auch echte, richtige gedruckte Bücher. Ich habe schon einige gemacht mit Scribus, einem der, ich finde, im Open-Source-Bereich und vielleicht auch in dem nicht kostenpflichtigen Bereich ist Scribus eines der zuverlässigsten Programme für echtes, produktives DTP, bei dem man Daten ausgeben kann im PDF XA-Format, im PDF-Format für die Druckereien. Und ich habe schon mehrmals von Druckereien gehört, so saubere PDF-Dateien, wie ich geschickt habe durch Scribus, haben sie selten gesehen, die sauber Farbverwaltung gemacht haben, Farbkonvertierung, die Schriften sauber umgesetzt haben, Positionierung, was sie gebraucht haben, also alles sauber übermittelt haben und man da schön umsetzen kann. Ich weiß nicht, wer es noch kennt, Quark Express, oh, Quark Express, uraltes DTP-Programm, war ein Klassiker und Standard, so wie bei Bildfarben der Photoshop es war. Genauso zuverlässig, gutes System, mit dem man auch viel Freude hat und sehr viel Spaß macht, Bücher zu gestalten. Egal ob beruflich oder privat, kann man wirklich tolle Sachen machen. Dann der 3D-Bereich. Im 3D-Bereich gibt es, und da bin ich sehr stolz, weil ich auch so eine persönliche Bindung dazu habe, Blender in der aktuellsten Version, und die werden da sehr, sehr schnell immer aktualisiert. Ein 3D-Programm, das sich wirklich hochgemausert hat von einem einfachen 3D-Programm in den 90er Jahren, 2000ern zu einer Spiele-Engine und Video-Rendering-Software-Lösung mit physikalischer Engine und Features. Also ich bin da ausgestiegen leider. Ich hätte es gern weitergemacht, aber ich werde es jetzt weiter nutzen und ich fange jetzt wieder an, im einfachen Bereich das umzusetzen, denn 3D-Anbindungen gibt es hier auch für 3D-Druck. Da bin ich jetzt gerade mit dabei im 3D-Druck mit Blender, die Gestaltung oder die Design, Animation, Gaming, unheimlich genial, durch die paar Anbindungen über Python mit den neuesten Versionen unheimlich schnell. Und eine Community auch hier, die sehr viele Informationen zur Verfügung stellt. Und im 3D-Bereich, 3D-Druckbereich, gibt es zwei große Programme, auch Open Source, die man verwenden kann, die ich gerade einsetze. Ultimaker Cura in der Version, die ist nicht sehr aktuell. Da gibt es ja die 5er-Version mittlerweile unter Linux. Im BSD ist es, glaube ich, die 4er-Version. Damit kann man aber auch toll vorbereiten alles für den Druck, slicen die Informationen, wie viel Filament brauche ich, wie teuer wird das, Verwaltung der Filamente unter Druck geht sehr gut. Und das zweite ist Prusa Slicer, den finde ich sehr schön, auch ähnlich, mit dem man Druck einrichten kann, die Daten reinladen kann und schön slicen kann und gibt sie dann auf SD-Karte aus, also so mache ich es, auf SD-Karte in den Drucker rein und dann Druckauftrag starten. Nachdem die neuen 3D-Drucker ja netzwerktauglich sind und BSD netzwerktechnisch ganz gut fit ist, sollte da eine Anbindung moderner 3D-Drucker möglich sein. Ich möchte es nicht versprechen, weil da bin ich jetzt noch ein Frischling, fange da erst an und habe mir eben erstmal einen 3D-Drucker gekauft, den ich über SD-Karte bediene. Aber es macht sehr viel Spaß und man kann da schon schnell Ergebnisse erzielen. Ja, die zwei letzten Bereiche, die man, mit denen man FreeBSD nutzen kann, ist Video, Video-Cutting, also erstmal Video-Wiedergabe über VLC, ist ja klar, aber auch sowas wie Video-Cutting. Es gibt den Open Broadcast Studio, um selbstständig mit Webcam und Mikrofon Streams zu machen oder Anleitungen machen, Videos für YouTube zu gestalten. Oder es gibt auch sowas wie KDN Live, ein nonlinearer Editor, um Videomaterial zu sammeln, zu schneiden, mit Titel zu versehen, nachzubearbeiten, Audio-Vertonung zu machen, in einem Level, professionellen Level, wo ich sagen muss, ja, da können sich manche Programme umschauen, weil da wirklich schon tolle Ergebnisse erzielt werden können, die man dann über die Render Engine nachträglich rausfeuern kann, über FFmpeg, dem quasi Konvertierungsstandard, jede erdenkliche Auflösung erzielen kann und auch hier wieder über Multiprocessing absolut gute Leistung bekommt, die zum Konvertieren und Rendern wirklich super konfigurierbar sind. Ja, und hier also am Ende, ich habe das so ein bisschen aufgebaut zum Ende, ich schaue jetzt gerade mal hin, oh, wir sind ja auch schon fast wieder bei einer Dreiviertelstunde, ich rede und rede und rede. Mein Lieblingsbereich für FreeBSD, der Audiobereich, mit dem man bei FreeBSD sehr schön Audioproduktion machen kann, hier auch Radio Tux, über Software wie Ardour in der Version 7, einem Multitrack-Programm, das keine Wünsche offen lässt, aus meiner Sicht. Ich habe ja auch Studioerfahrung selber. Ich finde, es gibt kaum Sachen, die man nicht machen kann. Über den Jack-Audio-Server können wir wunderbar Plugins, die Carve-Sammlung, die an Audio-Plugins, Lapsbar-Plugins implementieren und einfach verwenden über Jack als Patchbay Signale vom über Send oder Insert, Send Return über den Send rausschicken, zurückschicken oder auch, und da wird es dann spannend, wenn man ein Audio-Interface mit mehreren In- und Outs hat, das Signal am einem Out rausschicken, in den externen Kompressor rein und wieder zurückschicken, um zu das Ganze weiter zu verarbeiten. Also wirklich, man kann hier schon wirklich sehr viel aufziehen und produzieren, auch zum Beispiel streamen über Icecast und Shoutcast. Icecast, muss man sagen. Oder LibreTime kann man Radiosendungen machen, Streams in die Welt rausschicken, eigene Sachen produzieren und elegant zum Beispiel über einen, zum Beispiel, einfaches Setup, man hat auf seiner Workstation Mix, eine DJ-Software zum Verwalten und auch die Audio-Inputs zu machen. Das Ganze wird dort zusammengemischt als Stream zu dem Streaming-Server, auch eine FreeBSD-Jail, auf dem Icecast läuft, geschickt. Und die Hörer kommen von außen, werden über einen Nginx-Proxy, der HTTPS liefert, dass die verschlüsselt sind, die Streams, über einen Reverse-Proxy weitergeleitet zum Icecast-Server. Und man hat so eine Möglichkeit, selbst Radiosendungen zu machen und Leute zu erreichen mit einem einzigen System, das für unterschiedliche Aufgaben übernimmt und man hier wirklich kreativ sein kann, egal ob das mit Ton, mit Video oder im Bild ist, bewegt oder stand. Man kann also wirklich viel machen und kann FreeBSD hier sehr gut einsetzen. Was ich sehr schön finde, ist, wenn man ein schönes System konfiguriert hat, das auch noch Luft nach oben lässt, was zum Beispiel den Ausbau angeht, dann hat man auch nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer neuen CPU, einfach CPU tauschen, wenn es die dann noch gibt, oder einfach sagen, okay, ich habe noch Speicherbänke frei, ich hau nochmal doppelt so viel Arbeitsspeicher rein, weil BSD es unterstützt. Und selbstverständlich, wenn es ist, eine NVMe, eine größere oder SSD dazu, um den Plattenplatz zu vergrößern und muss nicht neu installieren durch ZFS, dann kann man so ein System auch länger als 2-3 Jahre nutzen. Meine letzte Workstation hatte ich ungelogen und das ist nicht gelogen. Meine letzte Workstation hatte ich und das ist nicht gelogen, 12 Jahre lang vom Anfang wirklich bis zu dem, bis ich gesagt habe, ich brauche eine neue und danach habe ich sie und das ist etwas, was ich auch sehr schön finde. Für die Leute, die ungern funktionierende Hardware wegschmeißen, kann man sich an die BSD, FreeBSD Foundation wenden, dass man eine Spende machen möchte und kann dann anbieten, ich habe hier Hardware, die würde ich gerne spenden. Gibt es denn einen BSD-Entwickler, der sich dafür, oder einen BSD-Menschen, der sich dafür interessiert? Dann kann man die auch noch einen guten Zweck zukommen lassen. Man gibt dann an, was habe ich denn da für eine Maschine, welche CPU und was ist darauf gelaufen. Und ich habe bis jetzt immer jemanden gefunden, der dankbar war, dass er eine Maschine bekommen hat, mit der er dann weitermachen konnte. Und so kann man dann auch die Nachhaltigkeit fördern damit, weil BSD auf Maschinen eben sehr lange auch läuft, sehr lange unterstützt wird und so eben man auch selber lange mit FreeBSD eine Freude hatte. Ja, ich höre jetzt auf. Ich sehe, ich bin weit über der Zeit, die ich eigentlich reden wollte. Also, ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen mit meinen 3 Sendungen, was man alles mit FreeBSD machen kann, was möglich ist. Man sollte auf alle Fälle, wie gesagt, Erfahrung haben, in den Technologien, dann tut man sich leichter mit BSD. Wer es gerne von vorne lernen will, ja. Dann aber auch viel lesen und auch fragen, damit man auch weiterkommt. Wenn man das macht, dann hat man ein System, das man zum einen sehr gut kennt, das einen lange zuverlässig unterstützt im Arbeiten und man tut sogar noch was Gutes fürs Klima, wenn man die Maschinen nicht nur, wie gesagt, 3 Jahre nutzt, sondern vielleicht mal 6, 7 oder 10 Jahre. Man kann es auf alle Fälle versuchen und jeder, der interessiert ist, soll bitte schreiben und wer Infos braucht, gebe ich gerne Informationen weiter, zum Beispiel, wo findet man Informationen, wo soll ich mich hinwenden, wenn ich Probleme habe oder auch eben selber in der Community nachfragen. Mich freut es, wenn jemand sagt, okay, das klingt gut, ich möchte das gerne mal ausprobieren, weil ich glaube, jeder würde bei FreeBSD Gefallen finden und es nutzen. Ja, schon sind wir am Ende. Ich bin weit drüber über die Zeit. Jetzt sind wir gleich bei 50 Minuten oder sind wir schon. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen näher bringen, wünsche viel Spaß. Und ich hoffe, wir hören uns wieder mal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich bedanke mich fürs Zuhören. Robert von Radio Tux.
Ja, vielen Dank, Robert. Ich hoffe, wir wissen jetzt alles über FreeBSD. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, das auszuprobieren. Zumindest das letzte Mal vor 10 Jahren. Wenn ich mal ein paar Freiminütchen habe, dann gucke ich mir FreeBSD oder BSD allgemein mal wieder ein bisschen näher an. Aber gerade ist hier einfach viel zu viel zu tun. Zum Beispiel bin ich auch ab und zu auf Reisen und wir hatten ja schon ein Interview mit von der KubeCon mitgebracht. Ich habe Alex Jones allerdings auch noch mal interviewt. zu einem ganz anderen Thema, was mich tatsächlich auf Arbeit auch ein bisschen mehr beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so selber was baue dann und mit Virtualisierung rumspiele, dann ist es entweder direkt KVM mit LibVirt auf meinem Linux-System oder ich benutze sowas wie Proxmox, so eine kleine Fertiglösung mit Webinterface und macht im Endeffekt auch nur KVM und bei Container LXC. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen größer macht, also das Ganze dann schon als Cloud Computing betreiben will, dann kommt man auf so Geschichten wie OpenStack oder wahrscheinlich, wenn ihr viele Container habt, dann habt ihr auch schon was von Kubernetes gehört. Mir ist völlig unklar, was man wie jetzt, wie rum zusammensteckt und wie das alles funktionieren soll. Deswegen habe ich Alex Jones mal gefragt, der arbeitet ja bei Canonical, also im Ubuntu-Anbieter. Wie sehen die das eigentlich? Was bieten die da für Produkte an? Und wie steckt man das bei denen eigentlich alles zusammen, wenn man das bei Canonical bestellen möchte oder kaufen möchte oder auch selber betreiben möchte? Und daher habe ich erstmal gefragt, was ist eigentlich OpenStack und was sind eigentlich Kubernetes? So, what is OpenStack and what is Kubernetes?
OpenStack for a long period of time has been a really good open source solution for building out your infrastructure, whether you're having a private cloud or whether you want to work in the public cloud. OpenStack is basically a way of provisioning and managing virtual machines, and that's incredibly useful. If you build an organization, you need to run your applications. In terms of what OpenStack is in this context, it's coming from this really strong pedigree of lots of people in the industry using it, but they're now turning their heads and saying, well, what's Kubernetes? And, you know, as we know today, Kubernetes is a container management runtime. And I think a lot of people are figuring out, well, do I need to suddenly jump from one to the other, right? Do I need to go from VMs to pods? But, you know, the truth is a little more of a gray area, right? You can use a bit of both. And so a lot of what I do these days are talking about the merits of OpenStack, where you might use it and where you might use Kubernetes.
And where do I need, which one? So do I need both or is it just one or the other?
It's a good question. I think that the answer is that it's very difficult to give a prescriptive formula for success. OpenStack has capabilities that Kubernetes doesn't. OpenStack can let you manage network ingress to a higher degree. You can carve up the networks in a way you can't do out of the box with Kubernetes. And also it has a nice, you know, visual aspect to it as well as storage components. OpenStack famously got really good because lots of companies built integrations with it. So it has a lot of feature-rich components, whether that's identity, you know, integrating with your Active Directory, or whether that's being able to do file system storage with Ceph or with Cinder. In comparison, Kubernetes is very lightweight. It's all about being able to get hyper-dense application workloads really packed into your computer, so you're optimizing for cost and speed. So I think the real answer is that look to some of the key strengths of OpenStack and say, well, maybe I should use some of those underneath Kubernetes. And we're seeing that lots of folks end up with exactly that combination. They have OpenStack under Kates, and they use Kates, the actual applications, on top. So they get the best of both worlds.
Okay, but I could also do it the other way around.
Yes, it's possible because at the moment at Canonical, we're building the next generation of OpenStack, which would be to have Kubernetes on bare metal, and we're now building an OpenStack hypervisor in Kates. So that's a really interesting proposition, right? So if you liked all the features about being able to, you know, the UI-based control, the identity, the integrations, all of that will be there, but you can run it through Kubernetes on the control plane. So if you cut a node off, you don't have to go through the pain of reconnecting because Kubernetes has all those features for you, but you get all the management capabilities and the SDN of OpenStack. So that's in the process, and that's called Sunbeam, which is a project that's coming out in the near future.
Okay, and how is the network issues there? So Kubernetes is then the network manager, or?
That's a good question. So actually what we can do is we can attach multiple NICs and have a couple of different level layers of network, right? So you can have a management network, you can then have your service network and pod network. I think that as the team have built it, they've tried to answer that question precisely, because where does the value of OpenStack lie? You just put it in Kubernetes. So what they've tried to do is to make sure that you still have the flexibility of using the OpenStack control plane. And I can't speak to this too much at the moment, but I think very much the vision is that you take all of the key things that people love about OpenStack, but put it in the exciting new container runtime of Kubernetes with all the resilience that that gets. And it sort of becomes a really good marriage of key capabilities. And we're sort of seeing a new product evolve really here.
And is some product easier than the other? So is the learning curve for OpenStack higher than it is for Kubernetes? Or would you say it's nearly both?
Same. I would say that OpenStack is actually easier to get to learn, but I think operations in OpenStack are more complex. So upgrades in OpenStack require expertise. You need to know the order of service to be able to shut things down and restart them and upgrade. Whereas Kubernetes, it's somewhat the inverse. It's a really difficult curve to start with and think about all these new constructs and concepts. But then actually, once you understand how Kubernetes works and uses YAML and the primitives, then it sort of tapers off and becomes a bit simpler. So I think also then operationally, it's a little bit simpler as well. So I would say that they kind of almost have opposites in terms of their learning curves.
And when I need virtual machines, then I need OpenStack, or could I do virtual machines with Kubernetes as well?
Yeah, so we've recently launched a charm. So a charm is a canonical operator with the Juju ecosystem. So a charm of Kubevert, Kubevert being the popular project that actually uses KVM on the machine. So you can control that KVM virtual machine as a pod in Kubernetes. This is a sort of an interesting new dimension because many companies think we don't want to go through the process of having both Kubernetes and OpenStack. We want to go straight to Kubernetes, or we want to migrate our big Cloud Foundry fleets of VMs to Kubernetes. And that's where you can use something like Kubevert and you would have the VM represented in Kubernetes as a pod.
So when I'm a new startup, you would say, let's take the Kubernetes approach first?
I probably would, because if you think about the reason we use VMs is because that's somewhat of a legacy of where the world was 5 to 10 years ago. And we have a lot of state on those machines. You know, you typically keep running systemd services, jobs, have multiple users, different directories. Whereas these days, we're very much isolating at the process level. So a container is a singular process. And I think the methodology and thinking has moved on. So startups, when you're running something like a web server with a backend and microservices, it just naturally transitions into containers more than it would to necessarily be a VM.
So, as you said, Canonical is offering both. Are there some kind of customers you would say, okay, they need OpenStack, please do this first? And would you say, okay, for other bunch, like we discussed now, for a startup also, Kubernetes would be the first choice?
Absolutely. And also, you know, we're talking about sort of typical workloads. We have customers who want to really leverage GPU, especially in this AI ML world. Doing that through OpenStack, sure, you can do it. But as we all know, every layer you add onto the cake is an indirection, right? So some customers are adamant they want to go bare metal Kubernetes. And that's where we would work with a silicon partner, you know, whether that's NVIDIA or somebody else or Intel, AMD. And we would work to really make sure that they are getting all the cycles of that compute and that GPU as optimally as possible. But again, there are other customers who might be doing a cloud migration, say, yes, we absolutely need some OpenStack that's either managed by us or by you. Plus, we want you to have some Kubernetes clusters on top of that as well. Because remember, some of the ways that people are working are actually spinning out Kate's clusters per team, right? So some organizations feel more comfortable saying, yes, we'll run OpenStack as the underlying control plane and hypervisor, and we'll give them a cluster that they can then destroy if we need to later on.
So I have hardware now, I have a data center, I have bare metal machines. How do I deploy Kubernetes or OpenStack on them?
So the canonical answer to that is our open source product MaaS, so Metal as a Service. And MaaS does all the really complex stuff like HTTP boots and the cloud in it and actually provisioning the operating system onto nodes. And what I like about MaaS is that when you tell the story of MaaS with Ubuntu and then Kubernetes, it's a really nice complete little stack, right, all open source. So I think typically if we had customers looking to do that, we would say, yeah, sure, use MaaS and then you can put OpenStack on top or you can have your bare metal story. And again, we're seeing people do that because another popular technology that people want is not just Kubernetes containers. They want LXD-based system containers as well, if they do want virtual machines that aren't off another sort of competitive technology.
So I need to set up a server with MaaS and then it's deploying on my bare metal machines.
Yes, effectively MaaS sort of has a controller and then MaaS can, it maps your network topology of machines and it can take ownership and start to perform operations over those. You know, it's like, it's not the days of having the IPMI tool anymore and having to, you know, actually log into the machine over the serial connection, but MaaS can do a lot of the sophisticated operations automatically. And I think that's great, especially as we're sort of moving away from that really sort of institutional knowledge that is sort of being a bit diffused with everybody starting up a home lab these days. So MAS kind of takes care of a lot of the stuff that people forget, like DHCP, right?
especially if it is a new data center or a new rec I need to provision. Okay, and do I need Ubuntu Pro from Canonical to have the full stack, or which parts from you I need that this is not just the open source way, but it's also with support?
To be clear, Ubuntu Pro is Ubuntu. It's not a different distribution. It's exactly the same distribution, but you just type in a command and it activates. What Ubuntu Pro is it activates another set of repositories outside of Ubuntu Universe, right? So you get additional packages, and then you get an enterprise security maintenance agreement on those. You do not need Ubuntu Pro to do any of these things. And I think we pride ourselves on that, right? It's completely at your discretion of what you do. But I think when you start to want to think, hey, maybe I do want Canonical to support me, is when you're building that stack and you're getting serious, right? And you're spending money on these racks. You think, well, actually, if something goes wrong, it's open source, warranty's on, no warranty, it's on me, I got to fix it. At least when you get support from Canonical, you know that when you upgrade Jammy to the next version, you know, when you have all these different software versions, that we have a pledge to make sure that that works for you. So it's that kind of Apple care, peace of mind sort of thing, right?
Okay, as you said, upgrade now. How is the upgrade process from one Ubuntu version to another, from one OpenStack version to another, from one Kubernetes version to another? How are the processes there? Is there any Canonical thinking way we need to do this, or you are helping there?
So I think that if you compare it to the sort of analogy of a river, right, where there's the fastest flow in the middle and it's slower going further out, you know, right at the edge of the water we have the OpenStack release, which would be the major version, like Yoga or whatever it might be, and you would be very intentional with only upgrading that every 2 to 4 years or whatever the release cycle might be. And then as you go a little bit further, you'd have the Ubuntu cadence, which can be per LTS or it could be per release depending on your appetite for new features and adopting new drivers and components. And then right in the middle of that stream would be Kubernetes, which moves at the fastest, right? That's three releases a year currently. And, you know, our thinking around that is that we try to, with Kubernetes, we keep the upstream cadence because we don't own the project. So we try to make sure that we're in sync with the upstream. And then with Ubuntu, because we do, we can be a bit more intentional with our advice and say, okay, well, look, your OpenStack version is best suited for these Ubuntu versions, right? This LTS, right? And then that is a support window. And actually, if you look on our site, we have this nice little sort of infographic saying, you know, this is the Ubuntu version that would be best suited for that. But, you know, I think with anything, this is sort of a moving target.
But it's not that there is one product, like for Red Hat, you need to, I don't know, storage version 5 or 6, and then it's the whole stack. You say, okay, there are Ubuntu versions, there are Kubernetes versions, they fit together, and I, as a customer, can choose however the like.
So, you know, I think we take a step back and think about OpenStack. You know, being a hypervisor, you can run many different Ubuntu versions. The actual technology hasn't changed. What the compatibility around drivers is really where it becomes something more important. So, for example, whether you're using Cinder CSI through Kubernetes, then there would be a range of versions that we say, yeah, these are the ones we support. But that, as again, that's sort of a sliding window that we keep moving forward to make sure that we do have at least sort of N-2 Kubernetes, and then sort of N-2 to 5 in the OpenStack plugins as well. But it's a balancing act, and that's precisely what people want to pay for, right? Rather than them trying to figure this out, we can then, with support, actually say, okay, right, these are the things that we can support you on and make upstream changes to if there are issues.
So is there a best practice way to get OpenStack and Kubernetes on Ubuntu?
So the best practice way of actually provisioning and rolling out Ubuntu and then on top of OpenStack and Kubernetes, you know, we really like to talk about Juju a lot. And Juju is one of our orchestration tools that, you know, works heavily on Ubuntu, but also in Kubernetes. And with Juju, that's how you can actually provision and roll out OpenStack as well. So we try to be less prescriptive about saying this is the way you must do it, but to say, look, we have a component in each layer, plus we have a provisioning and a lifecycle management tool, and Juju being the thing that we really like. I mentioned Charms briefly earlier on. You know, we have charmed OpenStack. So charmed OpenStack is a way of actually saying with Juju, you want to deploy it out across these nodes, and then you have your hypervisor then on those nodes. As I already alluded to, we have a bunch of customers from bare metal to fully managed to data center. So it's super difficult to say, this is the reference architecture that fits everyone. But as I say, we also just try to make sure that you have interoperable options you can compose together.
Okay. So I come from an infrastructure company and we use Ansible a lot. Is this also needed, or is everything with Metal and Juju already there?
I think that Juju goes a long way with Maz in this example to actually alleviate any need to write those kind of scripts. I think that Ansible as a utility is very useful when you want to do settings changes, but we try to make sure that we're moving to a more immutable type of IAC, right, with cloud init files and things like that, rather than using these mutable changes via Ansible. So really, when we're talking about doing things, we're not trying to promote using Ansible, because I think it goes somewhat against the immutable nature of what we're trying to create. You know, that said, we do acknowledge that there are communities that do use Ansible and Terraform and other tools. And so therefore, what we do is we're trying to find the lowest common denominator and use Juju and to create Terraform providers for Juju. There is even community modules for Ansible with Juju as well. And I think by doing that, it's acknowledging that not everybody's going to fit that pattern. And equally, going back to that Lego brick example, is trying to say, yes, sure, you can use some of these tools, but try and find a way to compose them together with some of these canonical products.
And it's also the open source way, so right. I can use this.
Exactly. It's in our lifeblood, right?
Okay. Thanks a lot, Alex, that you explained to us how OpenStack and Kubernetes are maybe different or maybe a little bit alike, and how this works on the Ubuntu stack. Thanks.
Thank you so much.
Ja, und damit sind wir am Ende der Juni-Sendung von Radio Tux. Ich bedanke mich bei meinem Interviewpartner Alex Jones. Ja, war sehr spannend, was über Open Feature zu hören und wie das Ganze mit OpenStack und Kubernetes funktioniert, wie man jetzt was wann wo benutzt. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr tatsächlich Kubernetes oder OpenStack irgendwo einsetzt. Bei Kubernetes kann ich mir das fast noch ein bisschen vorstellen. Das ist schon wieder die coole Sache. Aber so war auch OpenStack mal die coole Sache, bevor Kubernetes um die Ecke kam. Mal gucken, was als nächste Sau durchs Dorf getrieben wird sozusagen. Außer ChatGPT gerade. Also ich habe mir meine Moderation jetzt nicht mit ChatGPT schreiben lassen. Hätte ich vielleicht tun sollen. Dann wäre das Ganze ein bisschen flüssiger hier geworden. Nichtsdestotrotz, ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben oder uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Wünsche habt, was wir immer beleuchten sollen. Wenn ihr noch mehr Themen von Robert Richtung BSD haben wollt oder mit was wir uns beschäftigen wollen. Oder wenn ihr selber ein Thema habt, das ihr hier vorstellen wollt, dann schreibt uns doch mal einfach in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Und ja, ich werde jetzt rausgehen, werde vielleicht noch ein Eis essen, mich in die Sonne legen, das Wetter genießen und hoffen, dass es nicht viel, viel zu heiß wird die nächsten Tage. Und wir sehen uns, hören uns dann im wirklichen Sommer wieder, nämlich im Juli, zur Juli-Sendung. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2023. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.